Hallo, liebe Kinowoche-Hörer. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Im ersten Teil dieses zweigeteilten Castes rede ich mit To und mit Chris sehr, sehr viel über Comicfilme und auch wie das alles so weitergehen soll, wie wir das vermuten. Dementsprechend, wir werden an manchen Stellen vielleicht aktuelle Filme gespoilt. Wenn ihr dazu nichts hören wollt, dann würde ich euch empfehlen, diesen Teil zu überspringen. Es gibt dafür im Blogpost beziehungsweise im Post, wo der Podcast drin ist, Timecodes. Die werde ich da einfügen, ganz, ganz fix, einfach den Review-Teil und den Comic-Filme-Teil, damit ihr das in Ruhe überspringen könnt und den Rest der Folge genießen könnt. Ansonsten viel Spaß jetzt mit dieser Episode. Matzes Kinowoche. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer von Matzes Kinowoche. Heute mit der 110. Ausgabe, die eine Woche verspätet kommt. Blödes Internet, aber inzwischen ist man umgezogen, es ist alles in Ordnung. Und wie zu jeder 10. Folge bin ich nicht alleine, sondern es sind Gäste am Start. Und der Plural ist sogar echt gewählt, weil das ist jetzt bisher nicht so häufig vorgekommen, dass wir zu dritt sind. In der Leitung sind nämlich noch einmal der gute To, der ja schon ein, zweimal da war. Hallo.
Hi.
Und ein Frischling bei Matzes Kinowoche, und zwar der gute alte Reumeier. Oder
hallo.
Wie möchtest du eigentlich genannt werden jetzt hier?
Ja, du kannst mich ruhig Chris nennen.
Ja, bleiben wir bei Chris. Aber niemand kennt dich unter dem Namen.
Das stimmt. Also ich stelle mich auch meistens vor, hallo, ich bin Chris, oder man kennt mich vielleicht als Reumeier. Also von daher.
Auch im Alltag? Ist es schon soweit?
Ja, also ich gehe auch immer so auf die Arbeit. Ich mache nur Arbeit, wenn man sagt, ey Reumeier, mach das mal.
Da möchte ich auch irgendwann hin.
Stell mir das vor, wenn du einfach so durch die Stadt gehst und so, hallo, ich bin Chris, auch bekannt als Reumeier. Ach ja, Sie sind das.
Dann ja. Geht's dir irgendwann wie mir, wenn ich mit Matze durch Hamburg renne und mich mehr Leute ansprechen als ihn.
Naja, aber das ist halt, du hast ja auch mehr Fame.
Naja.
Das war schon sehr, sehr lustig, als wir im Comic Room waren. Und
Comic ist ein gutes Stichwort, ne?
Ja, ich wollte jetzt gerade überlegen, nehme ich jetzt die Überleitung, aber nee, sagt doch nochmal, von wo man euch kennt, wo man schon eure Stimmen hören kann. To, fang doch mal an.
Alles klar. Also, wo wir Comic jetzt eh schon als Stichwort hatten, das, was ich vor allen Dingen mache, ist halt ein kleiner Comic-Podcast mit dem Namen Eingetütet, mit dem ich mit Manu jetzt seit neuestem festes Mitglied bei mir halt über das Quatsche, was wir in letzter Zeit so gelesen haben. Unser Fokus liegt dabei halt vor allen Dingen auf englischsprachigen US-Indie-Comics, womit wir in Deutschland immer noch so ein bisschen eine Nische bedienen und vielleicht dadurch auch ein paar Leute anhalten können, mal reinzuhören. Und ansonsten habe ich noch mit zwei anderen ein anderes Projekt, das ist das Café Nippon. Und das ist ein Podcast, der sich vor allen Dingen mit Anime, Manga, Japan, Asien generell beschäftigt. Also wir quatschen jetzt nicht nur über die neuesten Serien. Meistens ist es dann irgendwie was Älteres, was wir dann irgendwie 3-4 Stunden auseinandernehmen. Oder auch mal wundervolle japanische Reality-Serien. Und also da sind wir noch nicht so lange dabei. Es sind jetzt, glaube ich, 5 Folgen draußen. Und wir haben noch so viel zu erzählen.
Das ist doch schön. Ja, auf jeden Fall beides dicke Empfehlung meinerseits, genauso wie Paperback. Chris, erzähl doch mal.
Genau, also ich bin Teil vom Paperback. Den mache ich mit Toni und Alvin. Und wir, im Gegensatz zu Ton, nehmen uns halt den deutschen Comicmarkt vor und gehen dabei hauptsächlich auf den Mainstream-Comics-Kram ein, also so Marvel, DC. Wir versuchen zwar immer wieder auch mal ein bisschen Indie-Kram abzugreifen, aber Indie-Kram findet man eher bei Eingetütet. Wir sind dann so der Mainstream-Part und machen halt alles, was es so mit Comics zu tun hat. Wir gehen auch regelmäßig auf die Comic-Verfilmungen ein und so und versuchen immer, uns ein paar News zusammenzuklauen, die wir dann auch noch besprechen.
Vor allen Dingen, selbst wenn ihr jetzt Indie sagt, dann ist das ja meistens auch was, was in den Staaten eher ein größerer Name ist. Also
genau.
Die wirklichen Nischen-Indie-Sachen, die kriegen hier ja in der Regel leider nicht mal eine Veröffentlichung.
Das stimmt. Aber ich habe, da ich jetzt auf digital umgestiegen bin, kann ich da noch ein bisschen nachholen. Zum Beispiel letztens My Boyfriend is a Bear.
Auf jeden Fall, also das kann ich jetzt auch hier mal direkt sagen, es ist eine echte Bereicherung für euren Cast, zumindest für mich als Hörer.
Gut, das freut mich schon.
Ist My Boyfriend is a Bear, ist das irgendwie ein Sequel zu Shirtless Beer Fighter?
Das wäre toll.
Nee, aber ich hoffe auf ein Crossover.
Das wäre großartig. Chris, wo du gerade schon die Comic-Verfilmungen angesprochen hast, darum soll es heute gehen, thematisch. Nämlich um, ja, so, wir wollen versuchen, so ein bisschen mal in die Zukunft zu gucken und uns mal einfach die Comic-Verfilmung der nächsten Jahre angucken und vielleicht auch ein bisschen einfach erörtern, wie jetzt die Industrie tatsächlich darauf reagiert. Es ist jetzt die, also jetzt einfach der Zeitpunkt ist gewählt, weil wir sind jetzt nach Infinity War. Also wenn man in dem Genre bleibt, glaube ich, eine Sache, auf die Leute 10 Jahre lang hingefiebert haben. Und ich glaube einfach, das passt ganz gut. Noch ein kleiner Hinweis ist, dieser Cast wird zweigeteilt sein. Ich werde jetzt erstmal, also wir werden jetzt erstmal hier unsere Gesprächsrunde haben, unseren kleinen Talk. Und dann werde ich da hinten dran noch den Review-Teil schneiden, den man ja aus dem normalen Kinowochenfolgen so kennt. Einfach weil ich jetzt schon 3 Filme gesehen habe und das muss noch besprochen werden. Gerade ein kleiner Film namens Solo.
Oho. Da überlege ich, ob ich heute noch reingehe, aber ich weiß noch nicht.
Ich warte, glaube ich, auf den DVD-Release. Ich bin so, ich habe irgendwie keine Lust auf den Film. Egal, wie viele Leute jetzt sagen, er ist eigentlich doch ganz cool.
So geht's mir leider auch.
Ja, da kann ich ja schon mal so ein bisschen spoilern. Er macht Spaß. Es sind gute 2 Stunden im Kino.
Okay. Na? Mal sehen.
Schön. Aber ja, Thema der Comic-Verfilmung. Und ich meine, es ist ja irgendwie offensichtlich, wenn ihr beiden Nasen mit Comic-Podcasts am Start seid, dass es irgendwie so in diese Richtung gehen muss. Mal so kurz angerissen. Ich meine, wir hatten jetzt in diesem Jahr, wie viele Comic-Verfilmungen gab es schon? reichlich.
4 fallen mir jetzt spontan ein.
Wir hatten Black Panther.
Black Panther, Justice League.
Der war letztes Jahr.
Der war letztes Jahr?
Black Panther war doch auch letztes Jahr, nee, oder?
Black Panther war dieses Jahr. Okay. Aber DC hat dieses Jahr noch gar keinen Film gemacht?
Nee, ich bin nämlich der Meinung nicht. Ich kann ja gerne mal Justice League deutscher Kinostart googeln. Ja, das steht jetzt.
Ja, doch, war 2017.
Ja.
Okay, November. Dann war ich durcheinander. Ich hätte schwören können, dass sie noch einen Aussage dieses Jahr ist ja auch egal. Wir vermissen nichts dadurch, dass sie nichts gemacht haben. Nee, dann fallen mir sogar nur noch Deadpool und Infinity War ein.
Ja, Deadpool, Infinity War, Black Panther, ne?
Je nachdem, wie weit man die Dinger werten will, ist natürlich jetzt auch letzte Woche noch Batman Ninja erschienen. Den habe ich aber noch nicht gesehen.
Ja, also wir bleiben erstmal natürlich, würde ich sagen, im Kinobereich.
Ja, habe ich mir gedacht.
Wir können natürlich noch kurz über den Heimkinomarkt reden, gerne.
Ich weiß sonst gar nicht, wie es mit anderen Adaptionen ist. Also nicht Superhelden, ob da schon was war. Aber ich habe dieses Jahr leider auch echt wenig gesehen.
Das ist nämlich so ein bisschen das Ding. Ursprünglich war meine Idee, dass wir das Ganze wirklich auf Comic-Verfilmungen ausweiten. Jetzt sind wir zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Und man muss das ja auch nicht alles immer rumballern. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir vielleicht gucken, dass wir im Superheldenbereich bleiben. Einfach, weil ich habe hier jetzt auch eine Liste aufgemacht von crosstopia.de, Grüße an die Kollegen, die eine Liste gemacht haben mit bisher bestätigten Verfilmungen beziehungsweise Comic-Verfilmungen. Und das ist halt, ihr habt die Liste ja auch, wenn man das durchscrollt, da gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Filme, die halt nicht Superhelden-Thematik haben, in diesem Sinne. Und der Rest ist halt einfach, wenn man so sich 2019 anguckt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Filme. Und davon sind 2 nicht Superhelden. Also The Crow und Hellboy. Ist natürlich
naja. Selbst bei Hellboy würde ich diskutieren.
Ja, den hätte ich auch noch als Superheld abgestempelt.
Echt? Also ich hätte dann jetzt vielleicht sogar eher Silver und Black als Superheld rausgelassen.
Ich finde, Hellboy ist halt eher Fantasy anstatt halt Superhelden, weil ich hatte ja mal mit den beiden Jungs von Deep Red Radio einen Podcast über den Genrebegriff gemacht und die meinten halt auch schon so, eigentlich ist Superhelden inzwischen schon so ein eigenes Genre. Einfach weil so viele Filme in diesem Bereich inzwischen schon da sind. Sei es von dem Beginn der 80er oder sowas, über das Neuerstarken in den Anfang der 2000er bis halt dieses heutige Cinematic Universe Geschwurbel. Also das ist schon eigentlich kann man das als eigenes Genre bezeichnen, oder?
Ja, würde ich schon sagen.
Vor allem in der Schlagweite, wie das jetzt halt aktuell ist.
Ja, oder in der auch einfach in der Taktung, wie, was hier gerade alles so durch die Gegend ballert.
Mhm. Wobei man da halt auch überlegen muss, weil eigentlich splittet es sich ja dann noch mehr, weil du ja eigentlich auch andere Genres dann eher hast, die im Superheldenmantel stecken. Wenn du jetzt einen Infinity War mit einem Winter Soldier mit einem Dark Knight zum Beispiel vergleichst.
Naja, aber
das sind ja durchaus nochmal unterschiedliche Genres, die alle halt nur ein Cape haben.
Naja, aber es gibt ja immer irgendwelche Subgenres. So ist das ja nicht.
Ja, klar. Deswegen meine ich, wollte nur sagen, es ist nicht so monothematisch, wenn du jetzt Superheldenfilm hörst, sondern dass es da durchaus Abstufungen gibt.
Aber da habe ich eine Sache, da werden wir, das ist, vielleicht können wir damit auch einsteigen, als Diskussionspunkt, denn, dafür ist es eigentlich noch zu früh. ich bin vielleicht ein bisschen durch den Wind. Das mag am Konsum des Gerstensaftes der letzten beiden Tage liegen, der definitiv irgendwo im zweistelligen Bereich ist. Dementsprechend, ich bin ein bisschen durch den Wind, aber dafür seid ihr auch zu zweit da, um mich zu kompensieren. Hey!
Yay!
Erstmal so zu den letzten Filmen. Wir hatten jetzt, lass mal bleiben bei Black Panther, Deadpool und Infinity War. Wie steht ihr so zu den letzten Teilen, zu den letzten filmischen Auswüchsen?
Also ich bin relativ positiv gestimmt. Also Black Panther war großartig, fand ich. Infinity War war im oberen Teil von gut und Deadpool 2 war zwar schlechter als der erste für mich, aber trotzdem eine ordentliche Fortsetzung. Und von daher bin ich eigentlich, was so Marvel angeht, relativ positiv gestimmt.
To?
Ich fand zumindest keinen richtig scheiße.
Möchtest du noch mal zum Kühlschrank gehen?
Nee, passt schon. Ja, weiß ich nicht. Ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt schon Übersättigung ist und mir Superhelden echt so ein bisschen einfach zum Hals raushängen. Was ich bei dem Hype, den ich jetzt zum Beispiel auf Ant-Man and the Wasp habe, aber eigentlich nicht glaube, weil ich mich auf den mega freue. Aber jetzt, also von den drei genannten hat mir Black Panther am besten gefallen, weil er ein bisschen kompakter war und die Story da für mich besser funktioniert hat als jetzt ein Infinity War, der halt zum größten Teil nur Teamaufbau war und den Helden eigentlich gar nicht so eine krasse Entwicklung gegeben hat. Und Black Panther hat halt auch brilliert mit seinen Bösewichten, da die beiden alleine zwei Plätze in meinen Top 3 füllen.
Ja, tatsächlich. Das stimmt.
Also die beiden und der Geier und du hast meine perfekte Top 3 zusammen, die es MCU bisher abgeliefert hat. Mit Deadpool habe ich auch so ein paar verschiedene Probleme. sei es der Umgang mit einigen der Figuren, sei es der super dünne Plot, den der erste auch hatte. Also der erste hat trotzdem für mich irgendwie besser funktioniert. Ich habe das Gefühl, sie sind von dem ganzen Humor und der Art, wie er ist und dem Fourth Wall Breaking, sie sind noch ein bisschen näher an die Comics gegangen. Das mag für viele ein Pluspunkt sein. Für mich als jemand, der die Comics nicht mag, ist es eher ein Schwachpunkt. Das ist aber halt eine rein persönliche Sache. Da hat der erste halt für mich besser funktioniert, weil er eben nicht so dicht an der Comicvorlage war. Und dementsprechend bin ich bisher leider, auch wenn ich, wie gesagt, keinen schlecht fand, bin ich so ein bisschen unterwältigt. Also die bewegen sich trotzdem alle in einem mittel bis sehr gutem Mittelfeld, aber das ist halt trotzdem schon schlechter als das, was ich sonst gewohnt bin.
Wo du jetzt das Thema schon, also wo du dieses Stichwort angesprochen hast und was ich auch glaube, was einfach Solo so ziemlich reindrückt, ist halt einfach eine Sache, die jetzt schon länger kursiert, gerade auch unter Leuten, die jetzt mit dem Superheldenfilm nicht unbedingt was anfangen können, ist halt das Thema der Übersättigung. Und glaubt ihr, dass wir jetzt allmählich so ein Breaking Point haben, dass man sich einfach so denkt, so, boah, jetzt wird's allmählich viel, weil, wie gesagt, wenn man sich das so anguckt, was so in den nächsten 2-3 Jahren noch dazukommt, und ich war eigentlich auch immer jemand, der meinte so, ey, ich hab immer Bock drauf, solange die Filme halt geil sind. Und jetzt guckt man sich das an und denkt sich so, boah, kommt da jetzt noch viel? Und ich habe schon gemerkt, wie ich mir gedacht habe, muss das denn jetzt alles sein?
Also ich glaube, was ein Problem ist, bei der Masse ist diese Übersättigung auf jeden Fall noch nicht angekommen. Den Eindruck habe ich nicht, den Eindruck geben mir die Zahlen auch nicht, was die Kinobesucher angeht. Nee,
die steigen zumindest, sogar noch.
Zumindest nicht international. Genau. In Deutschland ist der Superheldenkino ja tatsächlich immer noch so ein bisschen, läuft ein bisschen unter ferner Liefen.
Mhm. Was ich aber tatsächlich glaube, ist, dass es, und das ist sowohl bei Star Wars als auch bei den Superhelden so, weil ich bei beiden ähnliche Wünsche habe. Dadurch, dass ich einfach sehr in der Thematik drin bin, die Helden auch über andere Medien sehr gut kenne oder, was weiß ich, Star Wars 100-mal gesehen habe, ich brauche halt jetzt keine Geschichte mehr über Solo, ich brauche keine Geschichte mehr über Spider-Man. Was ich wirklich gerne hätte, wäre, wenn man ein bisschen unerforschtere Gebiete nimmt. Nimm dir einen super kleinen Helden, von dem von mir aus noch nie jemand gehört hat, den ich irgendwo mal in 3 Panels am Rand gesehen habe. Nimm dir eine, was ich immer sage, ich hätte super gern einen Ahsoka Tano-Film, ich hätte super gern für Star Wars, ich hätte super gern einen Darth Bane-Film, den man nur aus den Büchern kennt. So diese Sachen, die weniger erforscht sind, die ich auch nicht so gut kenne, die können mich dann wahrscheinlich auf der Leinwand auch wieder mehr packen, einfach weil es für mich auch noch Neueres zu entdecken gibt, als wenn ich jetzt in Infinity War gehe und mir denke, okay, ich kenne die Vorlage, sie werden Sachen ändern, das ist logisch, aber es gibt gewisse Kernpunkte, die werden sie nicht verändern, am Ende ist die Hälfte tot.
Wir spoilern und übrigens.
Ups. Nee, und ich glaube, das ist halt so mein größtes Problem. Einfach, dass ich zu vertraut mit der Materie jetzt mittlerweile bin und mir ein bisschen mehr Abwechslung und Neues wünschen würde.
Bei dir ist es aber auch so, du bist ja auch vom Mainstream-Comic-Markt ein bisschen angeödet.
Aber aus denselben Gründen?
Ja, eben, genau das meine ich halt. Das kann ich dann natürlich bei dir nachvollziehen, aber ich bin ja hauptsächlich Mainstream-Leser und mich holen die Filme eigentlich noch durch die Bank ab, wenn Marvel draufsteht. Also jetzt nicht unbedingt die Fox-Marvel-Sachen, aber die Marvel-Marvel-Sachen holen mich eigentlich immer noch ab. Und ja, Marvel hat es eigentlich auch ganz gut gemacht, sowas wie Ant-Man und Guardians. Das sind zwar im Comic-Bereich jetzt nicht die kleinsten Figuren, aber trotzdem noch so unbekannt, dass es halt viele trotzdem noch abgeholt hat.
Ja, und die Guardians und halt vor allen Dingen auch erst eigentlich nach dem Erfolg des Films sind die ja so richtig aufgekommen, auch im Comic-Bereich, dass sie dann eher Serien bekommen haben und so weiter und so fort. Vorher war das ja Nische.
Dazu muss man dann aber halt auch sagen, komme ich wieder so auf meine Vorlieben zurück, sind Ant-Man und die Guardians auch mit die Filme, die mir am besten gefallen haben.
Ja, deshalb sag ich's ja.
Also ich sehe deinen Punkt halt schon komplett. Also ich weiß, dass ich mit meinem ein bisschen abseits der Masse Hipster stattfinde. und ich freue mich ja auch, dass ihr da alle Spaß dran habt. Nur ich würde mir halt echt wünschen, mal ein bisschen was Neues zu sehen. Ich merk's ja auch bei den Comics. Im Moment lese ich wieder mehr Superhelden als früher. Aber wenn du dir dann die Titel meiner Superhelden anguckst, das ist dann die Plastic Man Solo-Serie, die jetzt startet. Das ist die Sentry Solo-Serie, die Jeff Lemire jetzt schreibt. Ich habe jetzt mega Bock auf die neuen West Coast Avengers mit den beiden Hawkeyes, Gwenpool und America Chavez. Das wird richtig lustig.
Das ist jetzt nicht die aktuelle Reihe, ne? Das ist jetzt die erst kommt.
Genau, die habe ich mir jetzt vorbestellt. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Also es sind schon auch eher diese absurderen und kleiner bleibenden Sachen, die jetzt halt auch bei mir bei den Comics eher Fuß fassen und nicht irgendwie Ich kaufe mir das neue Spider-Man, ich kaufe mir das neue Avengers. Mhm. Avengers ist bei mir halt eh auch immer so ein kleines Problemding gewesen. Ich freue mich mega, dass das MCU mit den Avengers funktioniert. Die Avengers funktionieren für mich auch gut auf der Leinwand, wesentlich besser als in den Comics. Aber ich würde das MCU sofort eintauschen, wenn sie mir dafür garantieren, ich kriege auf demselben Niveau einen Mutanten- und ein Spider-Man-Universum. Dafür würde ich die Avengers sofort aufgeben. Weil ich beides in den Comics einfach auch viel lieber habe.
Da würde ich sogar mitgehen. Also ich würde am liebsten alles in einem Topf sehen, klar.
Ja, aber gerade ein wenn du dir aber jetzt
ja?
Wenn du dir jetzt schon mal Infinity War anguckst und dann willst du da noch Mutanten drin haben, schwierig, oder?
Ja. Ich meine, die meisten Charaktere hatten da ja eh nicht viel zu tun.
Das stimmt.
Deswegen.
Ja, Eventproblem halt, ne? Wenig Plot und nur draufhauen.
Ja, klar. Aber ich bin da so ein kleiner ich hab da so ein Fable für.
Ach, ich mochte Infinity War ja auch unfassbar gerne. Also, ich hatte mit dem Film ja eigentlich keine Probleme. Von daher, wo wir gerade das mit den Mutanten haben.
Ja, er war besser als Age of Ultron.
Ja.
Den ich auch immer noch gut finde. So.
Ich glaube, der ist auf meiner MCU-Rating-Liste ist er der vorletzte Platz.
Ja, klar, also im MCU-Rating ist er unten, aber es ist immer noch ein okayer Film, so.
Ja, da hab ich andere Sachen wie Cap 1 oder Thor 2, die ich.
Die sind bei mir höher, nur Iron Man 2 ist drunter.
Nee. Lass uns doch mal kurz über die Mutanten reden, denn das ist ja schon eigentlich ein fettes Ding gewesen, als jetzt Fox von Disney, also so richtig durchgestiegen bin ich auch noch nicht, was jetzt der genaue Deal da ist.
Also im Moment doch eigentlich gar keiner, weil es da doch noch diese zweite Gruppe gibt, die mehr Geld als Disney bietet.
Ja, also es ist alles sehr, sehr merkwürdig irgendwie.
Also noch ist da gar nichts unterdacht, so wie ich das verstanden habe.
Das Kartellamt schaut da auch noch mal drüber, ob jetzt Disney dadurch Monopolstellung bekommt. Was vielleicht ein bisschen spät ist, aber
ja.
Weiß gerade einer, wie die anderen hießen?
Nee.
Aber wenn wir schon dabei sind, es hatte ja einfach zur Folge, dass die ganzen Mutantenfilme weggeschoben wurden aus diesem Jahr.
Comcast versucht das gerade auch noch und die haben im Moment das höhere Angebot.
Also glaubst du nicht, dass Disney da mehr Geld bieten kann?
Ich glaube, dass sie es können. Ob sie es tun, ist eine andere Frage.
Aber trotzdem, die ganzen Mutantenfilme kommen jetzt 2019 und dabei sind Dark Phoenix, New Mutants und noch ein unbekannter Marvel-Film steht hier in der Liste für November von Fox.
Soll ich es predikten, den untersten?
Na?
Es wird irgendwas mit Deadpool. Nicht Deadpool 3, wahrscheinlich X-Force oder sowas.
Und natürlich, du hast noch Gambit.
Klar, du hast Gambit. Wink, wink.
Ich würde den schon ganz gerne irgendwann mal sehen, den Film. Vor allem mit Channing Tatum. Aber es ist halt
Ja, also wenn ich mir jetzt die Sachen hier durchlese, sehe ich hier schon ganz, ganz viele große Probleme. Also eigentlich nur ein ganz, ganz wirklich gewaltiges Problem.
Na.
Sie haben das X-Men-Ding jetzt so lange aufgebaut. Gut, sie haben das alte gekappt, sie haben das neue gemacht. Sie haben jetzt das neue hat funktioniert. Das neue hatte mit dem dritten jetzt aber quasi auch wieder einen Bruch, weil es ab jetzt halt um die neuen Kids geht, die mit dem dritten eingeführt wurden. Also ist es jetzt quasi die zweite Geschichte mit den Kids, wenn man gnädig ist, weil so groß war denen ihre Rolle im dritten jetzt auch nicht im Vergleich zu den alten Hasen. Und sie starten mit der Dark Phoenix Saga. Warum haben sie es so eilig? Warum machen sie Dark Phoenix vor Phoenix? Warum erzählen sie jetzt überhaupt schon Dark Phoenix? Es gibt so viele potenzielle Geschichten und die gehen hin und nehmen sich das größte, überladenste Ding, was mir einfallen würde und machen das quasi als mehr oder weniger Opener für die neuen Helden.
Und ich meine, die hatten doch schon mal einen guten Phoenix-Film. So.
Oh je.
Chris, was meinst du?
Ich meine, sie nennen es zumindest Dark Phoenix. Also, das spricht nicht von der Qualität unbedingt, weil Apocalypse war halt auch grauenhaft.
Und du hast halt ja auch gesehen, dass Phoenix in Apocalypse geteased wurde. Genau. Sie hat ja schon da auf die Phoenix Force zugegriffen. Und als gerade Neue an der Schule ist das einfach viel zu früh für alles.
Ja.
Das ist die Fox tut so, als wären sie DC und haben es super eilig.
Wollte ich auch gerade sagen, das ist genau dasselbe Problem mit DC, die den ersten Flash-Film Flashpoint machen. Was soll denn das?
Also ich sehe halt bei dem anderen sehe ich halt, man kann jetzt streiten, dass der Trailer sehr generisch ist, aber New Mutants ist halt zum Beispiel interessant, weil sie was Neues versuchen. Genau wie Logan interessant war, weil sie was Neues versucht haben. Mhm. Und Dark Phoenix ist einfach nur, ja, jetzt machen wir es noch größer und dann wundern wir uns, wenn es gegen die Wand fährt, weil wir es am Anfang übertrieben haben.
Ja. Bei New Mutants bin ich sogar mal gespannt. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht sogar in Deadpool und X-Force noch reingreifen könnte.
Mhm.
Weil in Deadpool 2 haben sie ja jetzt auch so ein relativ stark bestätigt, dass es im normalen Fox-Mutanten-Universum spielt. Auch wenn es jetzt nur eine kleine Cameo war. Das war
vorher schon klar.
Ja, klar, es war klar. Na, war es das?
Ja, mit Kolossus ja. In Teil 1.
Ja, klar, aber der Kolossus hatte im Fox-Mutanten-Universum keine Rolle.
Doch, der war da.
Ja, aber nicht in dem neuen.
Sicher?
Ja.
Ja, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass alles so hingestellt wurde, dass das definitiv das Gleiche ist.
Ah, ich weiß nicht, wir hatten doch im ersten Teil noch die Gags gemacht, in welchem Filmuniversum sind wir denn jetzt eigentlich und so.
Und im zweiten wird Patrick Stewart auch erwähnt.
Das stimmt. Ja, okay. Aber sie werden immerhin gezeigt. Aber worauf ich hinaus will, weil die Storylines von Deadpool 2 mit der Essex Corp. Das
war auch einer der besseren Gags, muss ich sagen.
Ich hab sehr gelacht.
Wo man X-Men gesehen hat.
Ja. Nee, das halt mit der Essex Corp. Das wird eigentlich ganz gut in das Horror-Jugendheim- Setting von New Mutants passen mit dem Sanatorium. Und X-Force wird, denke ich, da auch reingreifen.
Das Einzige, was an dem Gag ein bisschen traurig war, damit war jetzt die Rolle von Beast in Deadpool 2 fast genauso groß wie die von Negasonic Teenage Warhead.
Ja, stimmt. Ja,
und das ist eine Nebenfigur des Films.
Mhm. Naja, das passt eigentlich ganz gut so. Wenn man schon darüber redet, dass es halt so viel gibt und so, und du meintest ja auch, du wünschst dir einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Wie glaubt ihr denn, könnte man einfach das ganze Genre noch so ein bisschen. Ja, was würdet ihr euch noch so wünschen, um das Ganze noch ein bisschen zu bereichern? Wir hatten jetzt zum Beispiel mit New Mutants soll das Ganze eher so ein Horror-Dreh bekommen.
Ja.
Logan war dieses sehr, sehr Western-mäßiger, dieses Abgesang auf ein Genre. Und ich würde sagen, dass viele halt Sachen wie Winter Soldier zu den besten MCU-Filmen zählen, weil sie halt
ist halt ein Thriller.
Ja, weil
sehr,
sie
sehr
halt,
guter Thriller.
Weil sie halt immer einen vernünftigen Spin auf diese ganze Superhelden-Thematik finden. Du meintest eben gerade ja schon, dass du halt so eine Sache wie, jetzt nehmen wir mal Spider-Man, dass du da nicht so Bock drauf hättest, einen normalen Spider-Man-Film zu sehen. Aber was würdest du denn so jetzt bei dem Helden so sagen, wie könntest du dir das vorstellen, dass das Ganze noch interessanter wird?
Das ist halt das Problem, ich weiß gar nicht, ob ich halt generell dann diesen Spider-Man-Film will, anstatt eben was ganz anderes. Ja. Also du kannst halt jetzt versuchen, Spider-Man auf eine andere Weise zu erzählen, aber damit ist ja dann auch keiner zufrieden. Tom Holland ist bisher das Nächste, was wir an einem Comic-Spider-Man jemals hatten. Und das würde ich halt auch keinem madig machen wollen. Ich hatte auch super viel Spaß mit Homecoming.
Okay, dann nehmen wir mal.
Ich habe halt nur keine Lust auf so, also auf zwölf Filme im Jahr 10-mal Standard-Superhelden-Action zu haben.
Dann lass mal da weggehen. Lass uns doch mal dann eher Richtung Venom oder Aquaman gucken, die noch dieses Jahr anlaufen. Was würde euch an den Film reizen? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dafür euch alle spreche, aber das sind so auch so zwei Filme, wo man so sagt so, muss jetzt nicht sein, oder?
Ja. Das sag ich bei Aquaman nur, weil ich gesehen habe, was DC bisher sonst gemacht hat.
Ja, eben, das reicht ja.
mit Aquaman, wenn du dir da den richtigen Regisseur und einen richtigen Drehbuchautoren dazu holst, dann kannst du knackig auf 2 Stunden Game of Thrones unter Wasser haben.
Ja.
Und da hätte ich massiv Bock drauf, aber das werden wir nicht kriegen.
Ah, ich, bei Aquaman bin ich mir sogar noch unsicher. Also Flash verteufel ich jetzt schon, weil es halt Flashpoint ist. Aber mit Wonder Woman haben sie halt was gezeigt, dass es jetzt mit dem Solo-Film dann vielleicht doch einigermaßen klappen kann. Und ich hoffe aber halt, dass Aquaman das so ein bisschen schafft.
Aber so unterhaltsam ich Wonder Woman auf viele Strecken fand, wenn ich noch mal so ein Finale wie in Justice League, Wonder Woman, Batman wie Superman, such dir irgendwas aus, sie sind alle gleich, sehen muss, dann kotze ich.
Ja. Vor allem in der Qualität.
Und wehe, ganz ehrlich, die Seeker machen, was sie wollen, aber wenn ich noch mal eine finale Schlacht mit einem orangenen Hintergrund sehe.
Ja, ich fand da auch, was in Justice League von Atlantis, ist es Atlantis im DC-Universum? Mm-hmm.
Ja.
Ja. Was da angeteased wurde, war jetzt auch eher so, ist da, cool.
Mm.
Ist halt schon eher so, aber ja, also, wenn du das meintest, Game of Thrones unter Wasser, hätte ich Bock drauf.
Und ich meine, seine Geschichte ist jetzt halt, wenn du die Origin jetzt nehmen würdest, das ist jetzt nicht die neueste Geschichte, aber du kannst, glaube ich, in dem Setting noch mal sehr, sehr cool erzählen, halt die Story von dem Königssohn, der woanders aufgezogen wurde und dann in sein Land zurückkehrt, um den Thron für sich zu beanspruchen. Mhm. Das ist ja an sich was Spaß macht in so einem kriegerischen Setting.
Aber das Problem von Aquaman ist halt auch, dass es so oder so nicht an die finanziellen Vorausschauungen anknüpfen wird, weil halt einfach Aquaman im Auge der Öffentlichkeit halt lächerlich ist.
Meinst du so wie Venom, der die halbe Zeit im Trailer nur Tentakel-Tom ist?
Ja. Okay. Nee, das meine ich auch nicht mal. Ich meine einfach, selbst wenn der Aquaman-Film jetzt großartig wird, wird es finanziell, glaube ich, nicht so ein großer Erfolg, weil Aquaman halt, wenn man zu jemandem hingeht und fragt, was denkst du von Aquaman, dann kommt ein Big Bang Theory-Gag und das war's.
Das ist leider richtig.
Ich bin halt ein bisschen, ja, Aquaman muss man mal gucken, mit Regisseur James Wan. Das könnte schon spannend werden. Der Typ, der Conjuring gemacht hat zum Beispiel, oder Insidious.
Aber findest du es nicht bedenklich, dass der Film im Dezember kommt, also in knapp 7 Monaten, und wir immer noch keinen Trailer haben?
Ja, das ist. Ich glaube aber, vor einer Woche oder zwei hieß es, dass der Trailer bald kommt.
Ganz ehrlich, ich rechne mit dem nicht vor der Comic-Con.
Ja, bedenklich ist es auf jeden Fall.
Aber wenn ich mir halt angucke, was dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr noch startet, weil ganz realistisch betrachtet, sie werden nichts zeigen auf der Comic-Con dieses Jahr, was nach April startet. Ich kann mir vorstellen, dass sie einen kleinen Avengers 4 Teaser zeigen werden, der nicht für die Öffentlichkeit ist.
Den Namen.
Also so wie letztes Jahr mit den Namen. Oder wirklich so eine Minute oder so, so wie der, den es letztes Jahr auch gab, den man auch nur abgefilmt sehen konnte.
Mhm. Na, das ist den Trailer, ne?
Mhm. Also sowas kann ich mir halt vorstellen. Ich glaube fest an den Captain Marvel Trailer.
Klar.
Und DC hat in dem Zeitraum aber nichts, was sie pumpen können. Sie brauchen aber irgendwas, womit sie auf der Comic-Con ihr Panel füllen. Und da können sie eigentlich nur den Aquaman-Trailer nehmen.
Wo ich das gerade sehe, warum läuft Shazam unter New Line Cinema und nicht unter Warner?
Das ist eine gute Frage.
Das ist mir eben auch aufgefallen.
Da bin ich auch immer so gespannt, weil da sahen ja auch die ersten Setbilder.
Kostüme nicht so gut aus.
Eher schwierig, ne?
Aber die Schauspielerbeteiligung finde ich eigentlich ganz cool, aber
Ja, Zachary Levi ist ein cooler Typ.
Kostüm sieht nicht so schlimm aus wie die für die Titans-Serie. Aber gut halt auch nicht.
Oh ja, die Titans-Serie ist auch, also,
wow. Das wird das nächste Inhumans.
Ja. Und
boah, da müssen wir aber auch mal, also wenn ich jetzt schon predikte, dass wir auf der Con Captain Marvel Trailer kriegen, müssten wir eigentlich vorher mal ein Bild mit dem Kostüm sehen.
Hat man doch schon, ja, oder? Mit dem Grün zumindest.
Setbilder.
Ja, mit dem Grünen aber nur. Ich rede halt von einem richtigen Kostüm.
Und ich hoffe,
da gab's noch keine offiziellen Bilder von.
Und ich hoffe, sie droppen auf der Comic-Con die Bombe, dass direkt Miss Marvel als nächstes kommt. Was ja jetzt auch schon gerüchteweise so ein bisschen angeteased wurde.
Das wäre nice.
Das wäre so eine der Figuren, die ich unbedingt auf dem großen Bildschirm sehen würde.
Ich hätte sie, glaube ich, immer noch lieber als Serie.
So auf Inhumans-Level dann?
Nee, ordentlich. Agents also jetzt auch nicht bei Netflix, da passt sie nicht rein. Aber
so eine dark and gritty Miss Marvel-Serie, geil.
Da sollen sie sich lieber Moon Knight holen, der wäre perfekt dafür.
Ja.
Aber so zwischen dem jetzt Cloak and Dagger, was jetzt kommt, und den Runaways, so auf dem Niveau dazwischen irgendwo, könnte ich sie mir sehr gut vorstellen.
Das ist
auch ganz nice, glaube ich, so für zusammen Crossover-Folgen.
Ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt, dass weil die ja so noch eine relativ neue Figur ist, glaube ich, dass die sich da noch nicht rantrauen, weil sie dann in der Serie sehr viel Zeug dazu dichten müssten.
Mhm.
Deshalb glaube ich, die hat noch nicht so viel gemacht, als dass sie eine Serie bekommen könnte, weißt du?
Ja, okay. Ja, da muss man, glaube ich, abwarten. Ich glaube, da bringt Spekulieren gerade noch gar nicht so viel. Nee. Aber generell finde ich es halt erstmal schwierig, dass das dann nicht so Deadpool-humorig wird, wenn du quasi einen Film über ein Fangirl der Helden aus den anderen Filmen machst.
Mhm. Na, aber es hat ja mit Tom Holland als Spider-Man, als Fan von Tony Stark ja eigentlich auch schon einigermaßen geklappt.
Mhm.
Das stimmt.
Ja, klar. Also ich streite doch nicht ab, dass es funktionieren kann. Ich sag nur, dass da deutliche Fallhöhe vorhanden ist.
Ja.
Muss man halt mal sehen, was sie draus machen. Aber an sich, auch wenn ich jetzt im letzten Film nicht super zufrieden war, habe ich eigentlich recht großes Vertrauen ins MCU, gerade was so Grundplot, Origins und Castings angeht.
Ja.
Stimmt wohl. Aber wenn man sich dann mal überlegt, würdet ihr denn bei so einem Miss Marvel-Film so einen wirklich typischen ersten Film, würde euch das zufriedenstellen?
Ich nehme alles von der Figur, ich liebe die Figur einfach. Aber
ich weiß gar nicht, wie gut du ihre Origin auf die Leinwand kriegst, weil dieses ganze Inhuman-Ding natürlich schwierig ist.
Mhm.
Weil ihre Origin basiert halt auf Terrigen Mist und dass sie halt ein Inhuman ist. Du hast aber für die Inhumans nur diese grottige Serie, in der aber auch nichts über diesen Terrigen Mist bekannt ist, weil es den einfach nie gab in der MCU-Landschaft.
Den gibt's im MCU in Agents of S.H.I.E.L.D.
Ja?
Mhm. Okay. Da gibt's die Terrigenese.
Aber das würde ja dann heißen, sie müssten zum ersten Mal auf eine Serie zurückgreifen, um einen Film zu erklären. Ich weiß nicht, ob sie da Bock drauf haben.
Da hat Feige, glaube ich, auch überhaupt keine Lust drauf.
Vielleicht machen sie es auch so ein bisschen Spider-Man Homecoming-mäßig. Es ist eine Einführung, aber direkt mit Fähigkeiten und Kostümen schon.
Mhm. Wäre auch okay für mich. Ich weiß halt nicht, wie gut das für Nichtleser funktioniert, die gar keinen Bezug zu der Figur haben.
Mhm. Ja, da gibt's ja noch andere Probleme, weil es ist halt auch noch eine Frau und eine Muslima. Da muss man die Leute halt auch erstmal ins Kino kriegen.
Gott. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man schon gut machen.
Ja, nee, da ist halt die Internet-Hate-Armee wahrscheinlich direkt ab Ankündigung da.
Ja.
Ja, aber es hat ja, da auf die musst du ja nicht eingehen. Ich habe auch dieses masochistische Verlangen, mir so eine Kommentare durchzulesen.
Ja, ich auch.
Aber muss man ja nicht. Man kann sie auch einfach ignorieren. Das ist doch auch schön.
Ich meine, glaubst du, Solo wird ein Flop, weil irgendwelche Idioten im Netz sagen, wir sollten Solo boykottieren, damit die Chefin von dem Studio gefeuert wird?
Ah, das Video hast du auch gesehen?
Agenda.
Das Video hast du auch gesehen?
Ja, sicher. Aber wegen sowas wird der Film kein Flop.
Nee, klar.
Hallo, das
ist ein Influencer, ist halt auch super dumm, ist auch super dumm, bei Solo damit anzufangen.
Ja, aber da war ja bei Episode 8 ja auch schon die Armee
am Start. Han Solo, dieser krasse Feminist.
Mhm.
Oh Mann.
Schwierig. Ich glaube einfach, dass wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft der Superheldenfilme schaut, ich glaube schon, dass es so in den nächsten 3-4 Jahren, dass sich da die Schreiberlinge einfach immer noch so ein bisschen mehr ausdenken müssen, weil ich frage mich bis heute, warum Wonder Woman so mega abgefeiert wird, weil es ist einfach immer nur noch die gleiche Story. die wir schon immer vorgekaut bekommen haben. Und dementsprechend bin ich mal gespannt auf Wonder Woman 2, wie sie das machen dann.
Ich glaube, Wonder Woman lebt sehr, sehr viel von dem perfekten Casting. Und in einigen Action-Passagen sehr, sehr guter Kamera. Ich glaube, das sind so die beiden größten. Also wenn ich nur an diese Szene denke, wenn sie da alleine auf das Schlachtfeld geht, Gänsehaut.
Ja.
Wenn ich dann an die, wenn ich an die Endschlacht denke, auch, aber
Gänsehaut.
Anders.
Nee, aber was mein Gedankengang ist, ist, ich bin der festen Überzeugung, dass Black Panther in den Staaten so dermaßen abgeräumt hat, weil der sich einfach getraut hat, ein Politikum anzusprechen und das auch das auf ein Level runterzubrechen, dass alle das verstehen. Tor, rennst du gerade weg?
Nein, ich bin da.
Also. Das klang gerade wirklich ein bisschen entfernter.
Oh, das ist schlecht. Nee. Ich spreche ab jetzt wieder ins Mikro.
Sehr gut. Nee, aber ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Sache, die Filme wie Superheldenfilme durchaus weiterbringen könnten, wenn du halt einen Logan hast, der halt das Ganze auf eine Art, ja, einfach so ein bisschen entmystifizierend ist oder sowas. Ich glaube einfach, dass man mehr experimentieren kann immer noch mit dem Genre. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil ich meine, wir haben die Dinge jetzt schon seit 10 Jahren in dieser Masse. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass das Genre immer noch in den Kinderschuhen steckt.
Und gibt ja auch noch genug Filmgenres, an die man sich rantrauen kann. Ich meine, wer möchte nicht endlich mal eine richtig geile MCU-Romcom sehen?
Ey, hätte ich Bock drauf.
Ich hätte Bock drauf.
Ich wäre drin direkt am Start, auf jeden Fall.
Und dann am besten aber auch noch mit so einem richtigen Romcom-Trailer. Das wäre doch der Shit. Am besten, dann kannst du auch gleich direkt den Black Widow und den Hulk-Solo-Film mit abhaken. Dann wird das nämlich die Beziehung.
Und nice.
Ich seh schon den Trailer vor mir. Sie liebt den Wissenschaftler, doch er hat ein Geheimnis. Er ist ein grüner Riese. Hey, Canned Laughter, Sitcom. Ja, geil.
Nee, oder auch jetzt, du nimmst dir sowas wie, gehst als Fox hin und sagst, wir machen jetzt einen Film über Dazzler und machst eine richtig geile, so einen richtig geilen Musikfilm mit, von Zero to Hero. Also da gibt's, glaube ich, schon auch mit dem Superheld als Deckmantel so ein paar geile Genres, an denen du noch so ein bisschen rumprobieren kannst, um ein bisschen frischen Wind reinzubringen.
Aber glaubt ihr, dass das passieren wird?
So nein. Zeit?
Nee. Also nur Marvel hat die Position, für Experimente zu machen. Und die sind nicht sehr experimentfreudig, abgesehen.
Nur Marvel hat die Position, Experimente zu machen. Und nur Fox macht es.
Ja.
Ja. Ach ja.
Ach, ich glaube tatsächlich, relativ viel hängt an New Mutants. Weil ich glaube, dieses Horror-Ding könnte dem Ganzen noch mal so einen anderen Spin geben. Ist halt schade, dass der so weit nach hinten verschoben wurde.
Was mit dem Horror versuchen sie mit Venom ja auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt so toll ist, wenn jetzt alle in diese Horror-Richtung rein wollen. Aber es
kam eigentlich im Trailer so gar nicht rüber, dass sie das versuchen.
Also so null.
Also, ja, aber es ist ja zumindest, wenn du so Plot-Dinger und so liest, ist es halt schon, dass sie so ein bisschen in eine Horror-Richtung wollen. Und im Trailer kannst du dir halt diese Szenen nehmen, wie er da gefesselt ist und komisch mit dem Kopf zuckt und so. Und ja.
Ich glaube, Venom wird
eine Ente.
Ja.
Der wird nicht gut.
Aber Dark Phoenix halt auch.
Das ist halt.
Holt euch eure Reviews hier. Holt euch bei uns eure Reviews noch, bevor wir den Film gesehen haben.
Das
oder im Trailer.
Man geht schon irgendwie mit so einer gewissen Grundskepsis jetzt irgendwie inzwischen an den gesamten Kram. Und es ist nicht mehr so, dass, ey, ja, cool, ein Dark Phoenix-Film, mal sehen, wie wir es hinbekommen, sondern,
Aber das Schöne ist, selbst wenn ich mit einer negativen Haltung reingehe, wenn der Film gut ist, ist er gut und dann.
Das stimmt.
Ist es auch nicht so, als würde ich ihn schlechter bewerten, nur weil ich eine negative Grundhaltung hatte.
Das war bei mir bei Deadpool 2 so. Ich bin da sehr negativ reingegangen irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht so genau, warum, aber ich war richtig sauer, als ich in dem Film am Anfang gesessen habe. Und dann hatte mich der Film aber positiv überrascht. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, vielleicht spielt es auch so ein bisschen mit rein. Ich glaube, diese anfängliche Euphorie, dieses, oh ja, cool, Superhelden, ich glaube, die ist jetzt so komplett verflogen. Und dementsprechend ist man einfach, ja, skeptischer dem gesamten Kram gegenüber. Vielleicht, und die Fallhöhe ist auch einfach höher.
Vielleicht fangen wir jetzt 10 Jahre später einfach erst an, die Filme endlich fair zu bewerten.
Ja, bei Iron Man 1 ist immer noch ein fantastischer Film.
Auf jeden Fall, klar. Aber wenn ich so ein paar andere, die müsste ich halt, glaube ich, noch mal gucken, da könnte ich mir schon vorstellen, in anfänglicher Euphorie höhere Wertungen gegeben zu haben, als sie eigentlich
verdienen. Das ist aber wirklich so ein Genre-Ding. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die Filme noch mal ein zweites Mal sehe, dass sie mir nicht so gut gefallen wie im Kino. Jedes Mal.
Also so, wenn du jetzt ein, zwei Filme rausnimmst, dann hattest du so Welle 1, Welle 2, also 4 von 5 Sternen, klar, nimm. Hier, alle.
Nimm alle meine Wertungen.
Und jetzt denke ich mir halt, ja, aber hey, mein Infinity War mit 3 ist immer noch ein super Film. Nur halt nicht so gut, wie man es sich für einen Infinity War erhofft.
Ich musste ja sehr, sehr lachen über den einen Kommentar unter deinem Deadpool-Thread bei Twitter. Als er meinte, wie, du fandest eine Sache doof und deswegen ist der gesamte Film scheiße.
Naja, wenn die eine Sache ein Großteil der Motivation und Story ist, dann werte ich die natürlich höher als die Witze oder ein, zwei gute Schauspieler.
Wie kannst du es nur wagen?
Weil ich weiß nicht, ich finde, du kannst halt noch so gut schauspielen, aber wenn das, was du da vorgelegt bekommst, nicht gut ist, dann reißt ein gutes Schauspieler halt auch nicht so viel raus, dass ich eine 5 von 5 Wertung vergeben kann.
Nee, eben. Ach ja. Ich habe ja mir so ein paar Analysen gemacht. Haben wir hier eigentlich eine Sache vielleicht noch. Einfach, weil das ist jetzt relativ aktuell. Denn ich hatte mich eigentlich nach dem Trailer sehr auf I Kill Giants gefreut.
Ich auch.
Und jetzt muss man leider feststellen, dass der gar nicht ins Kino kommt, sondern wirklich nur ins als Heimkino-Release. Dafür aber in einer sehr, sehr hübschen Edition von Amazon. Die müsst ihr euch mal angucken. Die ist wirklich richtig gut.
Ich will nicht sagen, dass ich damit gerechnet habe, aber mir war zumindest klein, hier nicht im Kino zu sehen.
Du wohnst ja auch am Arsch der Heide.
Das ist leider wahr. Wir haben nur Platz für Blockbuster.
Ja, und
auf acht Seelen lief bei uns auf 3 Seelen Infinity War.
Tja, das ist traurig. Das ist fast noch wenig. Also wir haben ein Dorfkino mit 2 Seelen und da lief Infinity War.
Sehr gut. Glaubt ihr?
Was ganz cool wäre, ich gucke gerade, wenn sie von I Kill Giants so ein Doppelpack mit dem Comic hätten. Weil ich den auch gerne noch lesen würde. Habe ich nämlich noch nicht.
Ich bin auch schon öfter digital drüber gestoßen und hat's schon angeklickt, aber ich hab's noch nicht gekauft und gelesen.
Mach doch nicht. Du greifst doch eh lieber alles umsonst ab. Der kommt doch jetzt auf Deutsch raus.
Ah, das ist ja noch besser.
Glaubt ihr denn, dass die ganzen Superheldenfilme, die man so hat, andere Comic-Verfilmungen ein bisschen verdrängen? Aus dem Bereich? Und generell, glaubt ihr, dass die Comicfilme, die Superheldenfilme, einfach, man liest gerne diese These, dass das viel Kreativität in Hollywood gerade einfach dafür drauf geht, für die Superheldenfilme. Würdet ihr das unterstützen?
Nur mal kurz eingeschoben, diese I Kill Giant Box enthält ein Hardcover mit einem exklusiven Variant. Limited Edition für ein Fuffi.
Nice.
Also Limited Edition ist dann halt mit DVD, Blu-ray, Postkarten und Graphic Novel in Variant Hardcover. Sieht auch ziemlich nice aus.
Sexy.
Ja, und zu deiner vorangestellten Frage, Ich glaube, Superheldenfilme sind die einzigen Filme, die die Masse wirklich als Comicfilme sieht. Ja. Also die anderen Filme, in die geht keiner als rein so, ich guck mir jetzt diese Comic-Verfilmung an. Keiner der Mainstream-Zuschauer war in Atomic Blonde mit dem Gedanken, ach, das ist bestimmt eine nice Comic-Verfilmung.
Und das wurde auch, glaube ich, gar nicht so sehr kommuniziert. Klar steht dann im Trailer vielleicht based on a graphic novel, aber das überliest man halt auch ganz gern.
Genau. Und ich glaube, das Problem haben halt alle Comic-Verfilmungen, die keinen Superhelden oder etwas Vergleichbares haben. Deswegen würde ich halt auch Hellboy zum Beispiel am Rande mit in dieses ganze Superhelden-Ding zählen, weil der immer noch eher als dieses Superhelden-Comic-Action-Fantasy-Verfilmung geguckt wird, als jetzt so ein Thriller-Ding, was halt auf einem kleinen, rotzigen Indie-Comic basiert.
Und deshalb ist die allgemeine Wahrnehmung auch immer noch, ja, Comics, das sind Superhelden. Immer.
Und dann die These, dass die die Kreativkraft einschränken?
Einschränken würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man sich mal die Namen der Beteiligten an Comic-Verfilmungen, sei es jetzt von Regie oder Schauspielern, durchliest, da ist schon einiges immer am Start, ne? Hm. Also die binden schon große Namen an sich.
Aber an sich, also wenn du jetzt zum Beispiel die Marvel erste Welle nimmst, in der Wahrnehmung der Menschen ist Welle 1 doch eher was, mit dem sie Stars gemacht haben, als etwas, wo sie sich Stars geholt haben.
Das stimmt, aber ich meine ja auch jetzt erst.
Ja, so ja, ja, klar.
Wenn du dir jetzt zum Beispiel
ganz ehrlich sind, hier Robert Downey Jr., der hatte doch vor Iron Man eigentlich keine Relevanz mehr.
Nee, der war tot. Der war kaputt. Nee, aber wenn man jetzt zum Beispiel so
und was,
denkt.
Und was hatte Chris Evans vorher? Dieses
Fantastic Four.
Ja, und dieses My Boyfriend Telefonbrettspiel.
Was?
Kennt ihr das nicht mehr?
Nee.
Dieses 90er Brettspiel für Mädchen, wo man so ein Telefon dabei war und dann konnte man seinen potenziellen Boyfriend anrufen. Da waren so Sprachaufnahmen und da war einer der Boyfriends, der da mitgemacht hat, war Chris Evans,
oh Gott,
Evans
als
cooler
grade.
Surfer.
Ich frage mich, wieso du das weißt.
Internet.
Das ist ja großartig. Ich habe jetzt einfach mal Chris Evans Board Game gegoogelt.
Ist gut, oder?
Ja.
Direkt mal draufklicken. Nee, aber Mystery Date heißt das Ganze.
Genau.
Geil.
Also ich finde das super geil. Ich hätte das, glaube ich, echt gerne. Vor allen Dingen, weil er halt auch, glaube ich, auf dem Cover mit drauf ist. Ja. Nice. Das würde ich mir hinstellen.
Naja, die einen so, die anderen so. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel an die letzte Casting-News denkt, die jetzt gerade aktuell war, hier nämlich Jake Gyllenhaal als Mysterio, da würde ja schon dann eher das reingehen, was du meintest, Chris, dass sie halt jetzt wirklich auch die fetten Namen einfach so mitziehen können.
Aber auch nicht nur die fetten Namen, sondern wenn man sich auch Thor 3 anguckt mit Taika Waititi, ist ja auch schon ein Kreativkopf, der da auch seine Freiheiten bekommen hat.
Also deswegen ich würde Thor 3 nicht, auch großartig ist.
Ja, ich würde halt nicht sagen,
deswegen dass deswegen Infinity War ja auch scheiße ist. Weil sie alles wieder revidiert haben, was Thor 3 aufgebaut hat. Hier, nimm dein Volk, zieh in die Welt, such ein neues Reich, alle tot. Verlier dein Auge, großes Drama, verlier deinen Hammer, deine Kräfte, hier ein neuer Hammer und ein neues Auge.
Das mit dem Auge fand ich auch scheiße.
Ja. Alles, was er aufgebaut hat, haben sie rückgängig gemacht. Was, deine Beziehung zu Loki ist endlich gut? Tot. Als Waititi wäre ich so sauer.
Ja, da hast du recht.
Ich bin sauer genug für uns beide.
Du, mochtest du den Film nicht so gerne?
Es geht.
Vielleicht kannst du ja Tyler anrufen, dein Boyfriend. Und dann könnt ihr mal ein bisschen drüber reden.
Ihn fand ich gut. I'm Steve Rogers.
Ach ja. Nee, aber wenn ihr jetzt gerade nichts mehr habt, würde ich sagen, dann haben wir hier eine schöne, schöne Talkrunde über Superheldenfilme gehabt, oder?
Oh ja.
Ja.
Dann vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die Zuhörer kriegen jetzt noch mal gleich ein paar Reviews auf die Ohren und ansonsten bis demnächst einmal wieder, ne?
Gerne.
Ja, gerne.
Und schreibt Matze mal mit einer schönen Bewertung auf iTunes, was euer liebster Superheldenfilm ist.
Genau.
Watchmen.
So schlecht fand ich den nicht.
Ich mag Watchmen sehr, 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 sehr gerne.
Also ist auf jeden Fall von dem Regisseur mein Favorit.
Ja, kann man so sagen.
Nicht Justice League?
Eher nicht.
Nee. Ist das wirklich sein Film?
Naja, ja, stimmt wohl. Naja, dann an die Hörer, bis gleich und an euch beiden reingehauen.
Tschüss.
Jo, macht's gut.
Einen wunderschönen guten Tag. Da bin ich wieder, liebe Zuhörer. Ja, unsere Gesprächsrunde ist vorbei und wie versprochen habe ich jetzt noch so drei Filme tatsächlich mitgebracht, über die ich reden möchte, wenn nicht sogar, nee, vier. Da jetzt allerdings die Folge schon durchaus die Laufzeit hat, die eher ungewöhnlich ist, soll das alles gar nicht so so viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber mein Gott, dafür bin ich ja hier, um das alles einigermaßen ja in allen Facetten und Farben hier abzubilden. Fangen wir mal mit dem ersten Film an. Ich bin gerade überlegen, ob ich mich bei den Filmen... Ah, nee, komm. Wir machen das einfach mal so. Der erste Film, den ich gesehen habe, ist Sherlock Gnomes. Wer jetzt das doofe Wortspiel nicht verstanden hat, Sherlock Holmes wird mit G-N-O-M-E-S geschrieben, wie Gnome auf Englisch. Und ja, es ist die Fortsetzung von Gnomeo und Julia. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, wer das Studio ist, die das gemacht haben. Inszeniert von John Stevenson. Und wo ich richtig verwirrt war, was die für eine Sprecherriege ranbekommen haben, da haben wir in den Hauptfiguren auf Englisch Emily Blunt, James McAvoy, man hat Michael Caine, Johnny Depp spricht Sherlock Holmes, Dr. Watson wird von Chiwetel Ejiofor gesprochen. Also das ist schon ganz geil, was sie da so ranbekommen haben. Ozzy Osbourne hat auch eine kleine Rolle. Das ist schon ganz, ganz witzig. Und im Deutschen merkt man davon ein bisschen was. Gerade halt Sherlock Holmes wird halt von der Stammsynchronstimme von Johnny Depp gesprochen. Aber ansonsten, ja. Worum geht es? Ich habe den ersten nicht gesehen, weil es ist so eine Art Film, die mich jetzt nicht sonderlich interessiert. Und auch hier war es eher so, komm, ey, ich gehe einfach mal wieder ins Kino. Was guckst du dir da an? Der läuft, nimm's mal mit. Und ja, es geht darum, dass in London, also erstmal die Grundprämisse, ganz fair geleben. Das ist erstmal so das, worum es so eigentlich geht. Ganz unbehelligt von, also die Menschen wissen es nicht, weil es, naja, dazu später kurz. Und die Gartenzwerge ziehen halt, um die es geht, die Familie von Gnomeo und Julia, die ziehen nach London, wo ganz per Zufall ganz, ganz viele Gartenzwerge auf einmal verschwinden. Und Sherlock Holmes ist mit Dr. Watson am Fall dran, mit der Hilfe dann von Gnomeo und Julia, und sie vermuten dahinter den Erzfeind von Sherlock, nämlich den das Kuchenmaskottchen Moriarty. Nun, es klingt alles ultra dumm, ist es ja im Grunde genommen auch irgendwie, aber ich muss sagen, ich hatte einen schlimmeren Film erwartet. Die 90 Minuten, die er so geht, hat man eigentlich einen schönen Kinderkrimi. Es gibt so ein paar schwierige Sachen, also wie gesagt, also die Logik dieser Welt ist komplett ad absurdum geführt, weil alles, was die machen, ist halt irgendwie riesig und das merkt auch einfach angeblich merkt das niemand. Jetzt ein, zwei witzige Gags, die das ein bisschen aufgreifen, aber so richtig, ja, also so richtig, richtig logisch ist das alles nicht, aber es ist, mein Gott, es ist ein Kinderfilm und Ich würde spontan sagen, es gibt nervigere Kinderfilme. Denn man weiß von vornherein, in welche Richtung das alles gehen wird, aber der zieht seine Erzählung erstaunlich stringent durch, hat so ein oder zwei kleine Häkchen, die man einfach merkt, aber ich glaube, die für die kleineren durchaus spannend sind. Und dann, ja, ich fand es sehr lustig, weil zum Beispiel das Wort Tod wird nie benutzt, dabei ist der Tod relativ allgegenwärtig in diesem Film. Sie sagen immer nur so, er ist zerbrochen oder irgendwie sowas. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Es gibt so ein paar Anspielungen an Sherlock Holmes, die ich super witzig fand. Da hatte ich richtig Spaß dran und auch mit diesen ganzen, ja, dieses Toy Story-eske, dass die ganzen Keramikfiguren lebendig sind. Damit wird auch ein, zweimal sehr, sehr cool gespielt. Alles in allem einfach ein Film, der jetzt nicht unbedingt ein Kinobesuch wert ist, aber mit dem man, glaube ich, also da kann man die Zeit mit seinen Kindern deutlich schlechter verbringen. Also das ist, den kann man sich durchaus mal angucken. Das ist ein ganz knuffiges Teil und ja, es funktioniert einfach. Was gar nicht dagegen funktioniert, ist der neue Blumhouse-Film namens Wahrheit oder Pflicht oder auf Englisch Truth or Dare. Und das hat mehrere Gründe. Also in Truth or Dare geht es darum, dass eine Gruppe von Teenies oder halt College-Studenten in Mexiko zum Spring Break sind und da, ja, also werden sie von irgendeinem Typen mitgeschnackt und der sagt so, ey, komm mal hier mit, da geht noch ein bisschen Party, und dann sind sie in einer verlassenen Kirche, wo jeder normale Mensch direkt gesagt hat, nope, nope, pity, nope, 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 nope. Aber nee, die denken sich, okay, ja, cool, wir machen jetzt hier noch ein bisschen was und sie spielen Wahrheit oder Pflicht. Das Problem ist, das Spiel ist dann halt, wird dann sehr schnell Realität, weil auf einmal haben die Kiddies oder Studenten Vision von sehr, sehr verzogenen Fratzen, die dann sagen, so, Wahrheit oder Pflicht. Und wenn du nicht dem Spiel entsprichst, dann, ja, dann stirbst du. Der Film versucht so ein bisschen, der hat diese Idee, dass dieses Wahrheit- oder Pflichtspiel wirklich Realität wird, finde ich jetzt erstmal gar nicht so verkehrt. Aber wie der Film dann versucht, Spannung aufzubauen, ist halt komplett absurd. Es gibt eine Szene, die fand ich schon durchaus gut, mit einem Dach. Also ich habe das Gefühl, die haben alle in der WG gewohnt. Und das war spannungsmäßig ganz solide eigentlich inszeniert, aber der Rest, die Figurenführung ist ganz, ganz furchtbar. Es gibt einen Konflikt, der wird über die gesamte Zeit immer wieder aufgebrochen, und der führt letzten Endes einfach zu nichts, beziehungsweise hey, jetzt habe ich eine clevere Idee, Ende. Das ist im ersten Moment okay, aber im zweiten Moment ist es einfach so, okay, cool, ihr seid jetzt gerade, habt einfach all das, was vorher an Figurenentwicklung durchgemacht wurde, wurde einfach so über den Haufen geworfen, nur für dieses coole Ende. Dann, was mich richtig, also wo ich echt so dachte, so hui, in der deutschen Version wurden Texte eingedeutscht und das richtig schlecht. Also man sieht tatsächlich, wenn was geschrieben ist, sieht man an den Rändern, wo geshoppt wurde. Und einmal ist sogar das kurz bevor die Kamera weggeschnitten hat, ist sogar das Bild wieder Englisch geworden. Also da wurde echt crappy gearbeitet. Das zeigt natürlich, wie gut es in anderen Filmen ist, aber hier funktioniert es halt so gar nicht. Und dann ist es halt einfach so ein Run-of-the-Mill, ja, noch nicht mal Horrorfilm, weil es kommt keine richtige Atmosphäre auf. Und wenn dann eine Erklärung stattfindet, was das alles mit sich auf sich hat, ist es auch nur so, hui, ja, okay, cool. Es ist halt, außer dieser Idee bleibt halt vom Film so gar nichts. Also der ist, da war ich echt so im Kino und dachte mir so, wann ist der denn vorbei? Also der ist wirklich, wirklich einfach zum Vergessen. Es ist einfach, ich hatte war mit einem Kumpel im Kino, der meinte, er glaubt schon, dass ihn das wahrscheinlich so ein bisschen kriegt. Diese Fratzen, die man auch aus dem Trailer kennt, sondern er meint einfach so, nee, einfach null Atmosphäre und funktioniert einfach nicht. Und dann zum größten Start, beziehungsweise zum größten Ding, was ich mir angesehen habe, nämlich Solo, A Star Wars Story. Und was soll ich sagen? Ich fand den richtig gut. Ich hatte ultra viel Spaß mit dem Teil. Es geht um die Vorgeschichte von Solo, der als junger Outlaw von seinem Heimatplaneten entflieht und über Umwege an eine Schmugglerbande kommt und mit denen für ein sehr, sehr böses Kartell einen Auftrag ausführen muss. Die Vorgeschichte kennen, glaube ich, alle mit Lord und Miller, die rausgescheucht wurden, übernommen dann von Ron Howard und die Geschichte mit Alden Ehrenreich, der angeblich Schauspielunterricht nehmen musste, bliblablub. Nun, das merkt man im Film an manchen Stellen. Ja, man merkt es nicht an, wenn man nicht drauf achtet, aber ich finde zum Beispiel das Color Grading in diesem Film war sehr, sehr anstrengend. Also wie die Bilder aussahen von den Farben her und auch von der Helligkeit. Manchmal, also mir war der Film an vielen Stellen einfach deutlich zu dunkel. Das war ein bisschen merkwürdig. Das ist aber so das Einzige, wo ich so sage, so, das hat mir jetzt nicht gefallen, weil der Rest ist einfach ein sehr, sehr runder Abenteuerfilm, ein sehr, sehr runder, spaßiges Science-Fiction-Ding. Was ich durchaus immer wieder als Kritik sehe, höre, ist, dass das ja nicht so richtig das richtige Star-Wars-Feeling aufkommt. Das hatte ich bei Rogue One auch nicht und es ist ja auch nur ein Spin-Off. Warum sollte jetzt also hier das große, große Star-Wars-Gefühl dabei sein? Sondern das ist einfach, das ist ein rundum gelungener Filmabend. Alden Ehrenreich macht das fantastisch als Solo und auch der Rest. Emilia Clarke, weiß ich nie richtig, ob das jetzt Schauspiel ist oder ob sie einfach nur in der Gegend steht, deswegen schwierig. Aber halt, Donna Glover ist großartig als Lando Calrissian. Ich liebe Paul Bettany. Der spielt den Antagonisten, auch im Original einfach eine so pornös geile Stimme für einen Bösewichten. Woody Harrelson ist großartig und die machen dann ihre Sache einfach richtig, richtig gut. Hat sogar den besten, wie ich finde, den besten Star Wars Druiden, wobei K2SO auch sehr, sehr fantastisch war, vorletztes Jahr in Rogue One. Also die stehen sich, also mit L337 haben wir jetzt so zwei Druiden in den Spin-Offs, die doch erstaunlich viel eigene Persönlichkeit bekommen haben. Hätte ich auf jeden Fall mal Bock auf einen Film dazu, irgendwie so, der ein bisschen in die Richtung geht. Und ja, ich saß im Kino und wir sind danach aufgestanden und waren so, cooler Film, cooler Film. Und ich habe jetzt, also zum Beispiel Kollege Sascha meinte einfach, dass es in diesem Film unfassbar viele Anspielungen gibt, die mir aber jetzt in dem Fall nicht aufgefallen sind. Und das macht den Film so viel angenehmer für mich zu gucken, der ein paar Star Wars Sachen kennt, aber weit nicht so tief in der Materie drin ist wie andere. Und wo Rogue One dann immer mich mit der Nase draufgedrückt hat, und das musst du jetzt kennen, das ist eine Anspielung, hat Solo das einfach geschafft, das Ganze deutlich, deutlich cleverer irgendwie in den gesamten Kontext einzubinden. Und ja, also ich hatte einfach mega Spaß damit. Ist auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Der letzte Film, den ich jetzt noch ansprechen möchte, ist ein deutscher Film, der jetzt diese Woche im Kino startet. Und zwar heißt der Back for Good von Mia Spengler. Und Back for Good ist für mich ein eher schwieriges Unterfangen. Denn es geht um zwei Arten, also zwei Richtungen der deutschen Unterhaltungsindustrie, nennen wir es mal so, mit denen ich jetzt nicht unbedingt zurechtkomme. Denn es ist einmal, beziehungsweise es ist vor allen Dingen Z-Prominenz. Darum geht es. Es geht nämlich um einen Reality-TV-Star, Angie, die gerade von Drogenentzug ist. Das sollte alles so ein bisschen PR sein, weil Angie möchte, um ihre Karriere wieder anzukurbeln, ins Dschungelcamp. Und naja, nach diesem Entzug zieht Angie zurück zu ihrer Mutter und und zu Angies Schwester, die gerade mitten in der Pubertät steckt und die so ein bisschen besonders ist, schwierig. Die hat halt unfassbar starke Epilepsie. Und da muss man immer drauf achten und sie trägt sehr, sehr häufig einen Helm, etc. pp. Und jetzt hast du natürlich dieses Z-Promi-Sternchen Angie, die unfassbar viel von sich hält und auch als DJ versucht, so ein bisschen Geld zu bekommen. Und da halt ihre sehr, sehr junge Schwester, die an Epilepsie erkrankt ist und irgendwie müssen die beiden sich annähern. Der Film ist enorm plakativ. Also das ist in keinster Form irgendwie subtil, was da drin passiert. Wenn dann ein Bekannter von der Hauptfigur von Angie durch den Müll wühlt, um da als ehemaliger Musikproduzent und so weiter und so fort, ist das alles so, ja, okay, ich weiß, was du mir damit sagen möchtest. Und dieses ganze Z-Promi-Ding, deutsches Kaff tatsächlich, einfach deutsches Dorfleben, was da auch mit reinspielt in dem Film. Und halt Dschungelcamp, das sind alles so Sachen, wo ich so hier sitze und denke mir so, das mag ich alles nicht. Ich verstehe das nicht. Aber trotzdem schafft der Film es dann doch dramaturgisch, das Ganze einigermaßen gut zu verweben. Und man muss sich ein bisschen mit ein, zwei Sachen anfreunden, weil die echt eher schwierig sind. Wenn man wirklich, wirklich, wirklich sowas abartig hasst, so eine C-Prominenz, dann kommt man auch auf diesen Film nicht klar, weil dazu nimmt der das zu wenig hops. Also der nimmt das schon so ein bisschen aufs Korn, aber er zeigt es eben auch enorm viel. Und das war immer so ein bisschen meine Problem damit. Aber wie gesagt, dramaturgisch schafft er das doch, ein, zwei durchaus nette Drehs zu finden, und es gibt so ein paar Wendungen, die waren durchaus vorhersehbar, wie ich fand, aber die machen das Ganze zu einem doch sehr runden Erlebnis einfach, mit einer unverbrauchten, nicht Prämisse, aber einer unverbrauchten Standpunkt und einem unverbrauchten Feld, das noch nicht so richtig beackert wurde. Also Back for Good kann man sich durchaus mal angucken. Ist jetzt, nachdem, ich glaube, das deutsche Kino jetzt in diesem Jahr bisher noch nicht so aus dem Puschen gekommen ist, ist auf jeden Fall was Vernünftiges. Kann man sich definitiv angucken. Das wäre es jetzt erstmal soweit. Sind jetzt auch schon wieder knapp 20 Minuten geworden. Was ist noch so? Also was läuft denn diese Woche noch so an? Wir haben einen neuen Christian Bale-Film. Feinde, Hostels. Ich glaube, es ist ein Spätwestern. Nicht so ganz meine Baustelle. Schauen wir mal, ob ich mir den angucke. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Eine Romanze, die gesneakt wurde und dabei sehr solide Stimmen einbekommen hat. Und Tully. Der neue Film mit, das müsste Charlize Theron gewesen sein, wenn ich nicht irre, von Jason Reitman, der auch durchaus gut besprochen wird. Also achtet mal drauf. Jetzt habt ihr wirklich, wirklich, wirklich lange gehadert. Ihr habt wirklich lange ausgehalten. Danke dafür. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin geht mal wieder mehr ins Kino. Und ciao.